Dann freuen wir uns, dass wir dich noch ins richtige Gebäude lotsen konnten.
So ist die Abgeschiedenheit des IMFs, aber mit Ausblick auf Teaser-Training. Also wir tun das Möglichste. Ja, freut mich auch, dass wir in dieser Runde wieder mal zusammengekommen sind, nachdem wir jetzt doch 2 Wochen Pause gemacht haben oder 3 Wochen Pause gemacht haben. Und es freut mich auch, dass wir von der gewöhnlichen Abfolge unserer kleinen Sitzung, nämlich einen Text zu lesen und zu diskutieren, heute abweichen können, indem wir uns einfach mal eine Referentin eingeladen haben zu dem wunderbaren Thema der Gouvernementalität, das wir ja letzte Woche schon mal so andiskutiert haben. Und ich denke jetzt mit dem Zugriff, den du vorstellen wirst, müssen wir einfach mal gucken, sozusagen zwischen dem generellen Interesse, was jetzt sozusagen Gouvernementalität, Sozialwissenschaft, Medienwissenschaft angeht und unserem sehr spezifischen Interesse, das wir jetzt eben über diese Beschäftigung mit Computerspielen daran entwickelt haben, wo wir da so die Melange finden und wohin die Diskussion uns so führt. Aber ich denke, zu sprechen gibt es auf alle Fälle viel. Ich werde dich jetzt gar nicht groß vorstellen. Ich sage einfach, dass du am Genderzentrum arbeitest, dass du diplomierte Sozialwissenschaftlerin bist und dass du, ne, stimmt doch, ne?
Ja.
Genau.
Ja, ja.
Und dass du sozusagen an dem Thema, was uns jetzt als Abstract ja auch vorliegt, dass das im Grunde genommen auch ein Stück weit der Abriss deiner Promotion ist. Wenn es dir wichtig wäre, noch auf andere Dinge hinzuweisen, tu das bitte. Und insofern, ich denke, so vom Stil her würde ich einfach sagen, dass du vielleicht mal 5 Minuten irgendwie zusammenfasst, worum es dir geht. Mhm. Und dass wir dann alle relativ zackig einfach in die Diskussion einsteigen.
Ja. Okay, super. Was vielleicht noch interessant ist, ich bin in dem Netzwerk Memeda. Ich weiß nicht, ob euch das was sagt. Das ist ein vom DFG geförderten Netzwerk zu Diskursanalyse, also Methoden und Methodologie der Diskursanalyse.
Memeda.
Und, Gott, jetzt weiß ich, ich glaube, das ist www.diskursanalyse.net oder com, das weiß ich nicht. Ist wahrscheinlich eine ziemlich interessante Homepage für alle, die irgendwas mit Diskursanalyse und Foucault machen. Also die ist noch im Aufbauen, also es wird so ein... Also wir sind ein Netzwerk, wir haben regelmäßig Tagungen zu dem Thema und machen da ganz viel. Und bauen halt so ein Wiki zu Diskurs, Theorie und Wissenschaft auf. Mhm. So, das vielleicht nochmal so als Hinweis. Ja, zu dem Thema. Also ich habe das, ihr habt den Text ja, glaube ich, gelesen. Eigentlich, ich promoviere halt und mein Punkt war, dass ich, also ich habe in der Diplomarbeit schon zu, also eine Diskursanalyse gemacht und da halt dann eher auf diese auf Stuart Hall und die ganze Theorie zurückgegriffen und dachte, ich mache das jetzt auch so und habe dann gemerkt, nee, irgendwie passt das nicht, beziehungsweise von der Gouvernementalitätstheorie lässt sich das ja eigentlich nochmal anders aufziehen und passender für eine Theorie oder für einen Ansatz, der mit Diskursanalyse arbeitet, also mit einer Foucault'schen Diskursanalyse arbeitet, aufrollen. Und das ist eigentlich mein Interesse an dem Ganzen. Und habe dann im Nachhinein gemerkt, da gibt es gar nicht so viel. Und dann habe ich mich halt dran gesetzt und gesagt, okay, dann gucke ich mal, wie ich das für mich irgendwie zusammenkriege. Wie gesagt, immer mit dem ganz großen Vorbehalt, ich bin keine Medienwissenschaftlerin. Das heißt, ich mache das wirklich als Soziologin und habe halt, und mit dem ganz speziellen Interesse, ich will Zeitungen analysieren. Also mir geht es auch gar nicht um alle Medien oder irgendwie die ganze Welt, sondern mein Interesse ist, ich möchte Tageszeitungen analysieren oder analysiere diese schon. Und dafür möchte ich gerne diese Gouvernementalitätstheorie nochmal verwenden, weil ich glaube, dass da Anknüpfungspunkte drin enthalten sind, die also die eine medientheoretische Perspektive besser passend machen als jetzt eine andere Theorien wie die Culture Studies sie bieten. Also dass es einfach dadurch nochmal eine bessere Kopplung gibt. Und mit dem Erstaunen auch, dass das ja eigentlich in den ja inzwischen doch relativ zahlreichen Diskursanalysen, die auch mit Zeitungen oder mit Medien arbeiten, bisher meines Wissens zumindest kaum passiert ist. Also da nochmal einen Blick drauf zu werfen. Also das ist so nochmal der Hintergrund meines Interesses. Und die, also ich glaube, jetzt zur Gouvernementalitätstheorie sage ich, wisst ihr ja wahrscheinlich alle rauf und runter. Genau, was ich daran halt nochmal spannend fand, an der, oder wieso ich die auch reizvoll finde in dem Zusammenhang, ist einfach, Zum einen, dass Subjektivierung und Subjekt anders, also im Gegensatz zur Cultural Studies, halt eben nicht als, ja, als dieses klassische, aktive, handelnde Subjekt gedacht wird, sondern eben in dieser, ja, eben doch in diesem poststrukturalistischen Modell von Subjekt. Das ist das, was ich daran besonders attraktiv finde. Und eben dieses Wissen und Macht nochmal anders gedacht wird, also als ein eben sehr komplexes System von Selbst- und Fremdführung. Und das ja auch in Medien, finde ich, ein Feld ist, wo das deutlich so ist, also gerade weil in Medien ja auch häufig eben kritische Stimmen zu hören sind oder auch anderes zu hören ist. Und das muss ja irgendwie dann auch theoretisch gefasst werden, wie das denn funktionieren kann, dass eben doch sowas wie ein Diskurs darin dann mit erzeugt wird oder das innerhalb eines Diskurses funktioniert. Also das finde ich das Interesse daran, das mit der Gouvernementalitätstheorie zu machen. Oh, das ist alles das zur Gouvernementalitätstheorie. Genau, und dann ist halt die Frage, wie sozusagen Medien, also beziehungsweise Medien sehe ich schon dann tatsächlich als zum einen ein Subjekt von Gouvernementalität, aber auch ein Objekt von Gouvernementalität. Das heißt, sie sind gouvernementalisiert und sie gouvernementalisieren selber oder regiert und regieren. Und das genau in dieser Zweifachheit, also was man ja so ein bisschen auch von Bourdieu kennt, also sie strukturiert und strukturierend, also diese doppelte Bewegung gleichzeitig zu denken. Und da denke ich, gibt die Gouvernementalitätstheorie tatsächlich auch Möglichkeiten. Genau, und für mich waren dann nochmal, haben sich eigentlich mit in der Beschäftigung dann diese drei Felder aufgetan, wo ich fand, die gilt es zumindest von meiner Perspektive aus ein bisschen näher zu beleuchten. Also das eine ist halt tatsächlich Massenmedien als ein Ort, an dem Wissensordnungen hergestellt werden oder entstehen oder wie auch immer, weil das ist ja alles nicht so aktiv, aber irgendwie passiert es dann ja doch und trotzdem gibt es Akteure. Also wirklich diesen Punkt von Wissensordnung. Dann tatsächlich diesen Zusammenhang von Subjekt, Subjektivierung und Normalisierung, also gerade diese Norm, diese Veränderung von Normen und dass Normen eben in diesem vorwegnehmenden Normalen, also das Normale sich erst im Nachhinein herstellt und dieses Vorweggenommene und diese ständige Selbstanpassung daran stattfindet. Also das fand ich dann nochmal ziemlich produktiv bei den Medien. Und was mir dann halt auch aufgefallen war, ist einfach diese sozusagen, ja, wenn man Gouvernementalitätstheorien sich anguckt, ist ja diese Kunst des Regierens ganz zentral. Da geht es ja immer darum, dass diese Reflexivität stattfindet, dass irgendwie die Bevölkerung erfasst wird, dass es Statistiken gibt, dass dieses ganze Wissen zirkuliert und dass überhaupt über das Regieren selber reflektiert wird. Und das findet ja schon auch ganz stark in Medien statt. Also so, und das war dann so dieser dritte Anknüpfungspunkt, wo ich denke, das ist näher zu fassen oder genauer zu fassen. Und das, was mich jetzt nochmal, also was ich dann nochmal so, oder Punkte sind, an denen ich relativ Fragen habe auch nochmal, ist dann irgendwie das, was ich auf Seite 7 in der Mitte habe, zu der Frage, wenn ich jetzt nochmal genauer gucke mit dem Nachrichtenjournalismus, also sozusagen Massenmedien, dort drin die Frage der Subjektivierung, Subjektposition und Normalisierung, wenn ich mir dann nochmal die Massenmedien angucke, sozusagen, was werden denn da eigentlich, was sind das für Subjektpositionen, die dort konstruiert werden? Und da war halt ist ja mein Vorschlag zu sagen, oder das, was mir da so eingefallen ist, erstmal als ganz auch sehr weit gefasstes, aber ist halt sowas, also zu sagen, da wird sowas wie ein wissender und zugleich zu informierendes Subjekt konstruiert im Nachrichtenjournalismus. Und das ist aber jetzt ja erstmal was ich so in die Welt gesetzt habe und also auch noch nicht besonders viel diskutiert habe. Also die Frage, stimmt das so überhaupt? Oder, also das wäre so ein Punkt, an dem ich gerne nochmal diskutieren würde. oder wo ich, sag mal, auch ein bisschen unsicher bin, ob ich das so stehen lassen kann. Natürlich bin ich das an mehreren Punkten auch noch davon nachgesehen. Ja, und dann noch diese Funktion, also der zweite Punkt ist diese Funktion von Medien in dieser Normalisierung. Also wie das, was dann auf der Seite 8 kommt, also Medien im Prozess, also wie die in diesen Prozess der normalisierenden Subjektivierung eingebunden sind. Und da sage ich ja, dass Medien als einen Ort zu betrachten sind, an dem Normen durch ständige Wiederholung fixiert werden und damit auch, aber auch die, also die Normen und eben diese Grenzen fixiert werden. Wobei es dabei, also gerade dadurch, dass es eine Vielheit an Positionen gibt, die zu Wort kommen, immer wieder dennoch das Ganze dazu dient oder dazu führt, dass das Normale fixiert wird. Also trotz dieser Vielfalt und eben des Absonderlichen, des Rausgefallenen, des Devianten, was dort ja auftaucht, was ja sonst weniger thematisiert wird als in den Medien. Und ich finde auch in den letzten Zeit, also in den letzten Jahren, also zumindest wenn ich mir das Fernsehen angucke, deutlich zugenommen hat die Thematisierung des Devianten, des Anderen, des Anormalen. Und da fände ich es nochmal spannend, auch zu gucken, was ist denn eigentlich die Funktion, also, oder beziehungsweise, ich kann es mir nicht anders vorstellen, als dass die Funktion natürlich das ist, das Normale zu stärken, weil ich glaube nicht, dass dieses Fernsehen subversiv ist. Und es bisher ja auch noch nichts, also keine Anzeichen dafür gab, dass jetzt irgendwie Medien oder das Fernsehen die Gesellschaft in ihrer bisherigen Funktionieren gefährdet oder durcheinander bringt oder wie auch immer. Deswegen gehe ich mal davon aus, dass das schon letztendlich normstabilisierend ist oder zumindest in dieser, also ja, systemstabilisierend, sage ich mal so, aber wie das dann halt nochmal genauer zu fassen ist. Ja. Vielleicht erstmal so weit. Okay. Achso, nee, und der dritte Punkt, das mit der Öffentlichkeit, das finde ich auch tatsächlich, das ist mir noch nicht, also ja. Also wie denn sozusagen unter einer gouvernementalitätstheoretischen Perspektive Öffentlichkeit genauer gefasst werden kann. Also so. Oder ob das nochmal ein anderer Begriff der Öffentlichkeit ist, als der, der sonst so kursiert. Ja.
Ja. Genau.
Prima. Mehr Fragen habe ich nicht.
Legt ja aber genug auf den Tisch. Ich meine, jetzt könnte man natürlich immer sagen, die Medienwissenschaft, das ist längst alles schwer im Griff und da gibt es einfach klare Antworten, gute Texte. Ich denke an manchen, also es wird jetzt relativ spannend sein, jetzt auch verschiedene Perspektiven zusammenzusammeln. Ich würde an manchen Punkten sagen, ja, da weiß die Medienwissenschaft was, beziehungsweise tut so, als würde sie was wissen. An manchen Stellen ist das aber eben, glaube ich, durchaus, da liegt der Finger auf der richtigen Wunde, da weiß nämlich auch die Medienwissenschaft nichts. Ich glaube, der allerspannendste Punkt und auch das, was mir sozusagen als erstes dabei ins Auge gesprungen ist, ist halt einfach die Frage, was sind die Medien? Also das, was eben auch die Medienwissenschaft nicht beantworten kann, weil wir haben ja immer noch keine hervorragende Definition für unseren Gegenstand gefunden. Aber ich glaube halt, dass genau die Fragestellung, die du aufmachst, eigentlich nach einer sozusagen sehr fundamentalen Mediendefinition schreien. Also auch über sowas wie den Begriff die Öffentlichkeit, ja? Das sind Generalisierungen, die operational absolut wichtig sind und richtig auf verschiedensten Ebenen, die aber genau, weil sie Generalisierungen sind, auch ein riesenhaftes theoretisches Problem aufmachen. Also in der Rezeptionsforschung, es gibt so und so viele wunderhübsche Aufsätze, die immer darüber spekulieren, was denn nun eigentlich der Zuschauer ist oder die Rezipientengruppe und warum das Subjekt da nie dazugehört. Ne, weil sozusagen die typischste Erfahrung als Subjekt ist ja die zu sagen, der Zuschauer, das sind die anderen. Ja, also alle, die rezipieren das so, ich aber rezipiere das anders. Also es ist sozusagen so eine operante Größe, die es vielleicht auch als Gegenfolie braucht. Das finde ich dann schon mal, also sozusagen immer so den ganz spannenden Punkt und eben auch die Frage, wie funktionieren die Medien? Ich würde gerade bei der Fragestellung mal sagen, wie funktionieren Teilsegmente von Medien? Wie funktioniert Nachrichtenjournalismus? Wie funktioniert ein Computerspiel? Wie funktioniert vielleicht auch innerhalb des Computerspiels überhaupt ein bestimmtes Segment von Computerspielen? Wie funktioniert bestimmtes Nachrichtenmagazin eines bestimmten Senders im Vergleich zu einem bestimmten Nachrichtenjournalismus auf Printebene. Aber ich glaube nicht, dass, also dazu sind Medien an sich, ob elektronisch oder überhaupt, zu disparat, um sie unter der Fragestellung zu generalisieren. Ich würde da sofort meinen Verdacht formulieren, dass das eigentlich methodisch unzulänglich wäre, wenn man da sagt, die Medien, obwohl natürlich jeder Medienwissenschaftler danach sucht, solche generalisierenden Sätze in die Welt hauen zu können. Aber ich wollte jetzt nicht so ein Co-Referat halten.
Ich hätte eine Frage sozusagen diesem Ansatz der Diskursanalyse, der mich noch aus der letzten Sitzung hier so ein bisschen umtreibt, mit das Verhältnis zu der Figur, jetzt oder des Begriffs der Akteure, wie sich das zueinander verhält. Gibt es da gar keine Akteure mehr, sozusagen in der Diskursanalyse, weil man nur noch die Diskurse in ihrem gesetzten Selbstzirkulieren dann beobachten kann? Oder ist es vielleicht so ein historisches Modell, dass es gibt irgendwann Akteure, die initiieren Diskurse oder richten sie aus und dann laufen die irgendwann dann selbsttätig, wie so kleine lebende Roboter oder so, ohne dass wir die Akteure noch brauchen? Da habe ich sozusagen selbst immer ein Verständnisproblem, was so dieser diskursanalytische Ansatz mit den Akteuren macht, die jetzt keine Subjekte sind, die sowieso in einem bestehenden Diskurs unterworfen sind.
Also da kann ich gleich das von vorher aufgreifen. Es gibt die Diskursanalyse nicht. Also es kommt tatsächlich drauf an, also davon abgesehen, dass sich ja fast alles inzwischen Diskursanalyse nennt. Also es gibt zum Beispiel also die Ansätze von Keller oder also die wissenssoziologische Diskursanalyse, die hat ganz klar noch einen Akteurbegriff und den benutzt sie auch. Die kritische Diskursanalyse von Jäger zum Teil auch. Also der macht, sobald er von Foucault redet, bringt er den Akteur raus, aber sobald er selber wieder das Ganze betrachtet, bringt er den Akteur wieder rein. Also das ist ein sehr, also da, ich würde sagen, das ist theoretisch nicht widerspruchsfrei, aber der hat auf jeden Fall Akteursbegriff. Der greift ja auch auf die Tätigkeitstheorie von Leontief zurück. Also sowas und diskutiert es aber zum Beispiel nicht aus, inwieweit das eigentlich im Widerspruch zu Foucault steht oder wo das eigentlich knirscht im Gebälk. Das kann ja knirschen, aber man muss wenigstens sagen, wie man es auffängt oder was man damit macht, finde ich zumindest. Und das passiert meines Wissens von dem, was ich da kenne, nicht. Also es gibt Diskursanalysen, die haben sowas wie einen Akteursbegriff. Auf der anderen Seite würde ich solche Diskursanalysen verorten wie Diasbone. Also Rainer Diasbone, der eine sehr strukturale Diskursanalyse macht. Mich würde ich da eigentlich auch fast an die andere Seite verorten. Und ich würde aber jetzt, also ich glaube, da gibt es gar keine an sich Antwort drauf, sondern für mich wäre der Umgang oder die Haltung dazu, weil das ist ein großer Streit auch in der Diskursanalyse, also wie macht man das denn? Weil eigentlich, also wenn man Foucault liest, gibt es den Akteur als handelndes Subjekt, was will, was historisch irgendwie, also was bewusst handelt und beeinflusst und macht und Geschichte produziert, gibt es so nicht. Also da würde ich sagen, ist Foucault relativ klar. Nun folgen auch nicht alle Diskursanalysen Foucault, aber irgendwie greifen sie ja doch auf ihn zurück. Und ich würde immer sagen, es hängt davon ab, was ich eigentlich gerade brauche. Also ich würde da tatsächlich sehr pragmatisch mit umgehen, weil also ich brauche in meiner Analyse von Zeitungen, von Nachrichten, brauche ich keine Akteure. Davon bin ich überzeugt. Also das ist sowohl... also sind die Nachrichten nicht von einzelnen Subjekten bestimmt, also die gehen durch viel zu viele Kanäle durch, es werden viel zu viele andere Aussagen mit reingeflochten, als dass dann derjenige, der da sein Kürzel oder seinen Namen hinterschreibt, tatsächlich der Produzent dieses Textes ist. Also da sind viel zu, also dpa-Nachrichten fließen da ein und so weiter und so fort. Also das ist ja auf jeden Fall ein Gemeinschaftsprodukt von mehreren Leuten, auch wenn da irgendwie jemand drin steht. Das heißt, in meinem Bereich würde ich ganz klar sagen, ich brauche die Subjekte nicht. Oder beziehungsweise, die führen mich auch in einer gewissen Weise, führen nämlich, also für meine Fragestellung auf ein falsches Feld. Weil das nämlich immer wieder dann dieses Gefühl reinbringt, naja, das sind bestimmte Leute, die das sagen. Also ich habe zum Beispiel mal die Begriffe Ossi Wessi in der Zeit analysiert. also im Online-Archiv. Und da wird mir, also da kommt dann immer die Frage, ja, wer macht das denn? Wer ist denn das? Was haben die für eine Biografie? Kommen die aus dem Osten? Kommen die aus dem Westen? Also so. Und ich denke, nee, das ist es nicht. Also das sind, sind es verschiedene Personen, die das machen. Das ist auch in der Zeit, im Zeitverlauf unterschiedlich. Und ich glaube, aber das ist meine Meinung. Ich glaube, die Schreiber und Schreiberinnen dort sind nicht für meine Fragestellung relevant. Und das andere ist, egal wer es macht, es zirkuliert in einer Weise, dass es, und das ist das, was ich ja rauskriegen will, ich will ja diese Regelmäßigkeit rauskriegen. Und dann wird es so etwas wie ein Diskurs. Und das zirkuliert auch, ohne dass da irgendwie diese Einzelnen das jetzt noch einmal sagen oder nicht noch einmal sagen oder deren einzelnen Entscheidungen. Das heißt nicht, dass da nicht dass die Leute, die Zeitung schreiben, nicht handelnde Subjekte sind, die dann irgendwie auch sich Gedanken machen, die auch was Bestimmtes machen wollen, aber vielleicht auch gar nicht tun oder was ganz anderes machen oder produzieren oder was anderes kommt an. Das weiß man ja alles nicht. Also insofern nehme ich die tatsächlich raus. Das macht aber nicht die gesamte Diskursanalyse.
Ich glaube, die Frage ist halt, erstmal ist es natürlich logisch oder auch sehr sinnig, hier sehr pragmatisch zu argumentieren, braucht man ein Subjekt oder nicht. Ich glaube, in der Medienwissenschaft stellt sich die Frage dann eben auch ganz pragmatisch, wo gucke ich hin? Ja? Also rede ich über die Medien, tue ich mich extrem gut daran, das Subjekt sofort zu liquidieren, weil es den Autor und sowas, ne, den Produzenten von Wissensordnung, das ist immer die falsche Spur. Das ist erwiesenermaßen die falsche Spur. Aber Medienforschung hat ja sozusagen auch die andere Seite des Mediums, nämlich den Rezipienten. Und das ist erwiesenermaßen ein Subjekt. Ja? Und es fällt extrem schwer, mit unserem Beispiel über Computerspiele zu sprechen und den Spieler auszublenden und zu sagen, das ist doch nur ein Produkt von Diskursen. Und der Diskurs sitzt im Spiel und deswegen brauche ich den Rezipienten. Ja, ich brauche eigentlich nur noch den Text des Spiels durchs Raster laufen zu lassen. Genau, wenn man eben über Begriffe von Aneignung, von Bearbeitung, von Pleasure, also um jetzt diese Cultural Studies Begriffe wieder aufzubringen, die für unseren Gegenstand extrem wichtig sind. Das war ja auch immer wieder der Kern all unserer Diskussionen in der letzten Sitzung, immer wieder zu fragen, was sind diese Produktionseffekte, die am Ende dabei rauskommen. Gibt es ein widerständiges Spielen zum Beispiel? Das sind Subjektfragen und das sind immer natürlich auch Fragen, gibt es sozusagen ein Subjekt, das mit oder gegen den Diskurs agiert? Und ich glaube halt, das wäre so meine Betrachtung der Diskursanalyse in dem Moment, wo ich zugebe, in Anführungszeichen, dass es ein Subjekt gibt, erlaube ich mir sozusagen auch die Option des Widerständigen oder nehme die konzeptuell mit in meine Untersuchungen auf, weil ich dann eben auch nicht mehr sagen kann, es gibt ein Subjekt, aber genau dieses Subjekt ist so im Diskurs geschmiedet, dass es zwar noch Subjekt ist, aber ansonsten auch nichts tun kann.
Aber auch ein widerständiges Subjekt muss ich ja nicht als ein adiskursives sehen. Also sprich, also auch die Widerständigkeit ist ja Teil des Diskurses, sag ich mal. Und also der Rahmen, der gegeben ist, also das, was sagbar ist, das ist, also das bleibt sozusagen, also das würde ich, und da würde ich nicht von abweichen. Also da kann kein Subjekt drüber hinausgehen. Also, und wenn es drüber hinausgeht, dann ist es völlig wurscht. Weil es bleibt in diesem Nicht-Sagbaren, also es ist außerhalb des Sagbaren und es macht diesen Rahmen, es verändert diesen Rahmen nicht, des Sagbaren. Deswegen würde ich denken, klar gibt es innerhalb des Sagbaren verschiedene Positionen und da ist auch eine Widerständigkeit, sonst würde sich das Ganze ja auch nicht bewegen. Also es ist ja auch das, was ich ein bisschen da mit dieser Normalität, die ist ja, also das ist ein partiell fixiertes Ganzes, aber nicht ein starr fixiertes Ganzes, sondern das ist in Bewegung und das bewegt sich auch. Also was ja auch in dieser ganzen Performativitätstheorie dann, also von Butler und sowas immer wieder auftaucht. Aber nichtsdestotrotz würde ich nicht davon ausgehen, dass es das einzelne Individuum ist, sondern auch diese widerständigen Subjekte oder diese verschiedenen Subjektpositionen, die auftauchen, also es gibt verschiedene Positionen und die sind widersprüchlich, die sind rissig, also auch Diskurse sind rissig und sind ja nicht homogen, glatt und eine Einheit, aber sagen, irgendwie sind die dann doch noch gerahmt, eben von diesem Sagbaren. Also so würde ich es dann trotzdem noch wieder einholen, also um nicht ganz in dieses aufklärerische Subjekt reinzufallen, weil das, finde ich, geht dann wirklich, also in meiner Auffassung nicht zusammen mit Foucault.
Ja, also meine Frage mit den Akteuren zielt auch gar nicht so sehr jetzt auf das Individuum, sondern eher zum Beispiel auf Medienkonzern von mir aus. Das ist sozusagen ein kollektiver Akteur oder eine Institution. Die können ja noch sozusagen anders handeln oder vielleicht Diskurse positionieren oder beeinflussen oder regulieren, als das jetzt klar das Individuum ist, wo die Sprache sozusagen immer größer ist als der Einzelne. Man kann sozusagen nur in der Sprache dann sprechen und nicht außerhalb der Sprache. Und so kann man nur im Diskurs sprechen und nicht außerhalb des Diskurses. Aber jetzt bei Medien zum Beispiel können ja technische Infrastrukturen von gezielten Akteuren, staatlichen Akteuren oder eben Konzernen, Firmen, Medienkonzernen gesetzt und geregelt werden. Und haben die dann sozusagen eine zentrale Funktion? Weil ich denke, die Medien organisieren ja das, was sozusagen sagbar ist, nochmal anders, als es jetzt nur der Diskurs des Sprechens und des Schreibens tut. Und wir hatten diese Frage bei den Computerspielen zum Beispiel. Man kann sozusagen auch sagen, man produziert in gewisser Weise performativ Aussagen, die dann wiederum von einem elektronischen Gerät sozusagen prozessiert werden und dann wieder in eine andere Form von Aussagen oder Aktionen umgewandelt werden. Und die Art dieses technischen Dispositivs, die da funktioniert, die ist möglicherweise anders strukturiert oder vielleicht auch anderen Machteffekten ausgesetzt als jetzt das Feld des Sprechens und Schreibens.
Aber also genau dafür brauche ich ja mal, oder dafür bringt mir die Gouvernementalitätstheorie was. Also um genau das, solche Felder in Augenschein zu nehmen, ohne irgendwie davon, da ist die Macht und die tun und sind dann autonom, sondern genau diese Verschränkung zu sehen. Also ich glaube, das ist ja nichts, letztendlich nichts anderes als das, was ich vorschlage, wie ich dann etwas plump die Medien irgendwie sehen würde. Aber also da finde ich das Spannende, halt genau diese Verschränkung zu sehen. Und das, glaube ich, erspart mir, in dieses Konzept von Akteuren reinzugehen.
Und ich glaube, da finde ich halt nicht immer, aber relativ häufig diesen Begriff der Applikationsvorgabe sehr passend. Dass im Grunde genommen in solchen Instanzen im Grunde genommen sich über Diskurse etwas artikuliert, etwas baut, in das ich mich sozusagen als Subjekt einschmieden kann. Mit Bandbreite, ne? Also wo ich sozusagen, wenn man das wirklich in so einem physischen Bild hat, so einen Spielraum habe, aber im Grunde genommen, und das wäre eben so dieser Begriff ja auch von Link mit der Normalismusforschung, ja, also sozusagen ja auch in diesem dynamischen Gaussoid dann irgendwo meinen Platz finde, aber ja auch damit klar sozusagen dieser Zug in die Mitte rein artikuliert ist. Und dann brauche ich eben, glaube ich, keine sozusagen starke Instanz und keinen Artikulator von Diskursen, wo ich sagen kann, diese Instanzen und Dispositive schaffen aus einem sehr subjektleeren Raum der Wissensordnung heraus diese Applikationsvorgaben, die als Subjekteffekte wirken. Und das wäre ja das, was bei Computerspielen super funktioniert, Civilization oder sowas. Ne? Das ist keine Artikulation irgendwelcher Distributoren oder von EA oder sonst irgendwas, sondern dieses Modell des Regierens, das ich da spiele, ist genau passsicher das, was ich sozusagen im Diskurs auch habe. Und das finde ich halt immer eigentlich einen guten Weg, mit diesem Problem umzugehen. Aber es überzeugt dich nicht,
sehe ich schon. Ja. Nee, ich habe dann schon noch eben mehr Fragen, zum Beispiel diese Regierung, also die Gouvernementalität, dann geht ja irgendwie aus, historisch zumindest, dann wohl von einer bestimmten Form des Regierens, die noch von so etwas wie einer Regierung auch ausgeführt, exekutiert, veranlasst oder sowas wird. Aber dann in der Diskursanalyse gibt es dann sozusagen diese Regierung gar nicht mehr, die ist dann selbst eben auch regiert von den Dingen, die wiederum größer sind. Und wie das dann sozusagen, ob es dann einen Beginn dieses Feldes gibt oder ob es sozusagen historische Konstellationen gibt, in der jemand doch so etwas wie Regierungsmacht irgendwie dann ausüben kann. Also sei es eben eine politische Regierung oder eben ein wirtschaftliches Machtzentrum oder wie das funktioniert.
Ja, aber ich finde, es sind zwei Sachen. Also wenn ich mir die Gouvernement, also das eine ist, ich gucke mir das historisch an, aber da kann ich keine allgemeinen Aussagen treffen, weil da muss ich mir jedes Feld einzeln genau angucken. Wie ist es denn nun? Wie ist es gelaufen, was ist wann passiert, etc. Das macht Foucault ja an ganz vielen Punkten. Also für die Medien macht das nun gar nicht. Für Regierung macht das ja schon. Also und er guckt sich das ja an, wie funktioniert, also wie dieser Neoliberalismus auch entsteht und wie der funktioniert und wie der dann sich auch weiterentwickelt und wie dann eigentlich Staat oder Politik, das Feld der Politik, ein ökonomisches Feld oder nach ökonomischen Parametern funktioniert, also, oder sich das halt verschränkt etc. Also es guckt er sich ja historisch an. Und das müsste ich mir dann, glaube ich, tatsächlich für jedes Feld einzeln angucken. Also da gibt es gar keine generalisierte Aussage. Und was ich aber darüber hinaus machen kann, ist ja wirklich dieses Prinzip, was, also das Ganze als eine Art von Struktur oder von Mechanismus zu begreifen und zu gucken, wie wende ich das dann auf andere Felder an? Also ohne das eben dann historisch zu nehmen, sondern als eine Theoriegebäude, was ich benutze. Und das sind einfach zwei verschiedene Ansätze, die ich glaube nicht ineinander gehen unbedingt. Also das eine ist wirklich dieses Historische, wo ich dann jede einzelne Institution mir angucken muss.
Noch eine Frage? Oder?
Nee, dann, also so kann ich mir das sozusagen gut klären, dass man sagen, in der historischen Ebene dann vielleicht doch gucken muss, wo sind bestimmte Umschlagpunkte oder so, welche Rolle spielen dann zu diesen Umschlagpunkten vielleicht doch bestimmte Akteure, in welcher Form es auch immer institutioneller oder personeller. Und wenn man dann diese Diskursanalyse sozusagen synchron durchführt, dann braucht man die in dem Moment nicht, weil man dann das Regelwerk sozusagen untersucht.
Genau. Das ist charmant. Aber das große Problem ist halt in der Tat das Fehlen eines vernünftigen Medienbegriffs bei Foucault. Das wäre schon schick, weil man weiß so gar nicht, wo man das Zeug so hinpacken soll. Ne? Das ist aber, ja, finde ich, auch immer das große Problem mit der Diskursanalyse. Also, so sympathisch sie mir als Werkzeug ist, aber sie ist eben sehr stark auf den Text zentriert. Ne? Also Zeitungsanalyse, super, das funktioniert. Aber wie gehe ich mit dem Bildkanon um, wie gehe ich mit dem Handlungskanon um? Ja, der jetzt für unseren Gegenstand vom Computerspiel natürlich eminent wichtig wird. Ja, ich habe handelnde Subjekte, die vor passiven Maschinen sitzen. Das habe ich beim Fernsehen auch. Und da wird das alles dann für mich sehr, sehr schwierig. Weil ich im Grunde genommen, also die klassische Diskursanalyse bei Fernsehsendungen ist, dass man Paratexte analysiert. Ne? Aber nicht die Fernsehsendung.
Also es findet langsam, also gerade dieses Bilder zu analysieren, diskursanalytisch, findet statt. Und ich würde ja nur sagen, kommt auf unsere Tagung, reiht euch in unser Netzwerk ein, was ein Nachwuchsnetzwerk ist. Nee, weil also das ist genau solche Fragen, also klar, die sind nicht beantwortet und das sind aber, ja, also müssen halt einfach Leute machen und sich hinsetzen und tun und darüber nachdenken, also so. Und also ich meine das mit dem Netzwerk tatsächlich, weil da sind, also ich meine, wir sind relativ viele und wir sind genau da, diese Grenze oder diese nicht bearbeiteten Fälle. Ich glaube auch Textanalyse, okay, da kann man sich noch streiten, welche Methode man macht und wie das alles zusammengeht und ob nur irgendwie die kritische Diskursanalyse, so wie Jäger sie vorschlägt, dann wirklich funktioniert und irgendwie mit Foucault zusammengeht und so weiter, kann man sich alles drüber streiten. Aber es gibt diese vielen Felder, zum Beispiel, wie mache ich Interviews? Also wie kann ich mit diskursanalytisch mit Interviews arbeiten? Wie kann ich mit Bildmaterial arbeiten? Wie kriege ich die Ethnomethodologie mit rein? Oder überhaupt einen ethnologischen Blick mit rein, etc. Also, und das sind, würde ich sagen, also, und auch die Akteure, das ist bei ganz vielen Leuten, die diskursanalytisch arbeiten wollen, die kommen ja immer wieder an den Punkt. So, dass es darauf eigentlich nicht wirklich viele Antworten gibt. Ich würde nicht sagen, keine Antworten, aber nicht viele Antworten gibt und die auch häufig einfach unbefriedigend sind. Ja, und dann würde ich sagen, muss man einfach mal weiterentwickeln. So. Und diskutieren. Aber da gibt es Leute, die daran auch sind, zum Teil.
Fragen, Anmerkungen, Kommentare? Es kommentieren hier immer nur zwei.
Ich hätte auch noch mal eine Frage. Sie haben ja gesagt, dass Sie im Gender-Institut arbeiten. Ist das irgendwie verknüpft? Also inwiefern ist diese Problematik auch eine Gender-Problematik?
Gar nicht. Also erstmal gar nicht. Also weil das ist eine... Das ist für mich, also das zumindest, was ich jetzt hier vorlege, ist eine Theorie. So, das hat für mich erstmal, auf welches Feld ich das dann anwende, ist dann nochmal was ganz anderes. Meine Promotion hat irgendwie was damit zu tun, weil das immer meine Perspektive ist. Also Geschlecht ist für mich eine durchgehende Kategorie, die ich berücksichtige. Aber ansonsten sind meine Promotionen, mein diskursanalytisches Arbeiten und meine Arbeit in dem Zentrum zwei komplett getrennte Leben. Sage ich mal. Okay. Aber es gibt natürlich sehr viel, also gerade, also Diskursanalyse ist viel innerhalb des Feminismus oder der feministischen Forschung entwickelt worden. Also da kommen ja ganz viele, und auch Theorien, also gerade diese ganze Performativitätstheorie von Butler und das, also diese Ausdifferenzierung, gerade die ganzen Fragen mit Subjekt, also wie ist denn eigentlich das Subjekt und wo ist da eigentlich die, also die zweite Seite des Subjekts, also nicht nur diese Subjektposition, sondern Subjekt eben in seinen Handlungen, wie wird das gefasst? Also da würde ich sagen, wenn ich mich damit beschäftige, dann sollte ich tatsächlich in den dekonstruktiven Feminismus gehen oder in die Gender-Theorien gehen, weil dort gibt es Antworten, also in Anschluss an Butler etc., also die haben dazu gearbeitet. Also auch, also Butler hat ein Buch rausgegeben dazu, dessen Namen ich jetzt nicht weiß, also wo sie genau diese zwei Seiten oder genau diese andere Seite des Subjektes nochmal ausdifferenziert oder sich genauer anguckt.
Also was ich auch ganz spannend finde in deinem Papier, in dem, was du vorgestellt hast, ist ja die Frage nach der Wissensordnung, weil das ist ja sozusagen dann auch wieder so ein Feld, wo man jenseits der Diskursanalyse in der Medienwissenschaft recht viel gemacht hat, halt zu sagen, wie konstituieren sich Wissenssysteme, wie, welchen Stellenwert haben Medien in der Vermittlung von Wissen. Auch für unseren Gegenstand eben tatsächlich wieder die spannende Frage, gibt es überhaupt im Computerspiel Wissen, das in irgendeiner Form in Zirkulation gerät oder sowas. Und was mir da eben in der Diskursanalyse gerade wieder bei Link ganz gut gefällt, ist halt irgendwie diese Idee des Spezialdiskurses und des Interdiskurses, also eben Medien sehr stark als Übersetzer, um es mal sehr weit runterzubrechen, zu verstehen. Weil man ja eigentlich sehr naiv sozusagen sagen könnte, wenn ich so ein Spiel wie Civilization habe oder sowas, erscheint mir das erstmal als profanes Wissen, aber im Grunde genommen steckt dahinter eigentlich ein Spezialdiskurs, nämlich irgendwie ein Wissen über Regierung, ein Wissen über Zivilisation, ein Wissen über Ökonomie, über Strategie und was weiß ich nicht alles. Und diese Spiele könnte man ja dann auch als Übersetzer begreifen, die im Grunde genommen aus diesen Spezialdiskursen breit gestreute Interdiskurse machen. Mhm. Was ich so erstmal absolut charmant finde und irgendwie sehr evident, wo ich mich aber natürlich frage, tue ich dann im Computerspiel nicht eigentlich zu viel des Guten? Denn ich würde mich ja in einem normalen, wenn ich mir einen normalen Fernsehabend angucke, höchst selten damit auseinandersetzen wollen, dass hier spezialdiskursives Wissen übersetzt wird. Oder zumindest wenn, dann passiert das auf eine ganz andere Art und Weise.
Die Frage ist ja, muss ich mich damit auseinandersetzen? Weil es passiert ja.
Nein, also nicht auseinandersetzen im Sinne des Analytikers. Ne? Mhm. Klar, also eigentlich ist das natürlich was mir passiert, das ist ja das Schöne an dem Kurs. Ne? Man kann es ja nicht aussuchen, man kriegt es ja einfach. Aber ich frage, das ist für mich also eine Frage von Medienspezifik. Also ist das so strukturell was anderes, wenn ich über Fernsehen rede, als wenn ich jetzt über mein Computerspiel rede oder über Serious Gaming oder irgendwie sowas. Sind das jetzt, also ich würde mich eigentlich intuitiv dagegen verwehren wollen, dem jetzt eine Sonderstellung zuzuschreiben, weil ganz aus dem Bauch raus, das glaube ich nicht. So alleingestellt sind die nicht. Aber wie kann ich dann sozusagen eigentlich diese unterschiedlichen Prinzipien von einer klassischen Fernsehsendung, irgendwie Galileo, das Wissensmagazin oder so, was Herrliches, und einem Computerspiel beschreiben oder eben noch besser Civilization und einer Guido-Knopp-Sendung zu frühen römischen Zivilisationen oder sowas. Ne?
Also hier in dem Papier wird ja sozusagen diese Frage als nicht zur Diskursanalyse gehörig, glaube ich, ausgesondert. Das ist wahrscheinlich sozusagen die Idee der Vermittlung von Wissen durch Medien eigentlich eine ist, die ersetzt werden sollte durch die Idee der Produktion von Wissen durch Organisation von Diskurselementen oder so, die durch das Medium passieren. Oder habe ich da das falsch gelesen?
Das ist interessant, da muss ich drüber nachdenken. Nein, weil also eigentlich bin ich den Theorien von Link eher sehr nah. Insofern würde mich das gerade wundern. Oder kann ich es nicht ganz nachvollziehen, warum ich das ausschließen sollte, was ich nicht brauche oder den Luxus, den ich habe, ist halt, dass ich mir über die Rezeption keine Gedanken machen muss. Aber das kann ich ausklammern. Und ich würde aber auch niemals sagen, das hat nichts mit Diskursanalyse zu tun, sondern den Luxus kann ich mir einfach erlauben, weil es nicht mein Thema ist. Also so. Aber die Unterschiedlichkeit von diesen verschiedenen Medien ist letztendlich auch nicht mein Thema. Deswegen muss ich darüber auch nicht nachdenken. Aber Also das finde ich durchaus wichtig, weil ich glaube, diese, also ich würde schon sagen, das sind, also das sind so Stellen an oder Medien als Übersetzer zu begreifen, die dann, also nur Übersetzer stimmt ja auch nicht, weil sie machen ja was Eigenes. Also es ist ja eine eigene Produktion, die dabei entsteht. Aber dass das erstmal irgendwie sozusagen Spezialdiskurse in Interdiskurse verwandelt, würde ich sagen, ja. Und dass sie das in unterschiedlicher Weise tun, würde ich sagen, auch ja, auf jeden Fall, weil ich glaube, ja, deren Funktion ist ja ganz anders und auch deren Gebrauch ist ganz anders etc. Und dass man sich das dann auch genauer angucken sollte, würde ich sagen, ja klar, auf jeden Fall. Also da würde ich jetzt den Widerspruch zu dem, was ich mal geschrieben habe, nicht sehen. Aber vielleicht irre ich mich. Aber trotzdem würde ich schon sagen, dass das in diesen Interdiskurs, also Theorie reinpasst insgesamt. Also ich würde das auch so sehen und auch tatsächlich dieses Differenzieren. Die Frage finde ich dann nur wiederum, also wie weit trägt denn, oder wie konkret, also wie weit kann ich eigentlich diese Interdiskurstheorie runterbrechen ins Konkrete? Das ist mir nicht klar. Und ich glaube, da wird es dann sehr, also da glaube ich, brauche ich andere theoretische Elemente. Und für mich ist diese Interdiskurstheorie vor allen Dingen eine, ich sag mal, eine Grobtheorie, also die mir so dieses, also irgendwie eben dieses Funktionieren zeigt, aber die ich dann schwer weiter, also ich sehe nicht die Ansatzpunkte, wo ich das weiterentwickeln soll als Theorie. Da würde ich dann tatsächlich eher auf so eine Gouvernementalitätstheorie zurückgreifen, um das da dann konkreter zu fassen. Also nämlich zu gucken, wie denn im Einzelnen diese Verschränkung von Selbst- und Fremdführung funktionieren. Und da finde ich das, glaube ich, also da hat das mehr Potenzial als jetzt die Lynch'sche Theorie, obwohl ich die, wie gesagt, auf jeden Fall richtig, also ich finde die sehr brauchbar und sehr nützlich. Also
ich würde auch sagen, es ist ein sehr gutes Strukturmodell. Ich würde da aber halt immer Angst davor haben, im Grunde genommen so eine Institutionenfrage damit loszutreten. Also weil das klingt, Übersetzer klingt immer so, wenn ich sage, die Medien überformen oder Computerspiele überformen Spezialwissen zu interdiskursivem Wissen. Dann klingt das so, als würden nur, also wäre das so ein kybernetisches Regelkreismodell. Ne? Ich tue da irgendwie Spezialistenwissen rein, die Medien dramaturgisieren das und spucken Interdiskurswissen aus. Und das ist natürlich Quatsch. Ja? Weil da sind Medien eben einer von vielen unfassbar verstreuten Apparaten, Instanzen, Artikulationen und sonst was, die irgendwie an diesen diffusen Wissensoperationen.
Eventuell
Innenhof,
wenn
da
keiner ist, dann sind die
Essen. Alles klar, super. Danke. Also das hat unfassbar viele verstreute Instanzen an einem sehr diffusen Wissensvorrat arbeiten und irgendwie das Zusammenspiel all dieser Instanzen zu diesen Übersetzungen führt. Und dass Übersetzungen da, glaube ich, auch wirklich mehr so als ein Gleiten oder sowas zu begreifen wäre und nicht als so ein Translationsprozess.
Wenn ich das richtig verstehe, könnte man das in diesem Beispiel, was der Text hat mit den Hartz-IV-Empfängern, ich glaube in der Talkshow oder so, vielleicht festmachen? Könnte man sagen, der Rechtsdiskurs, der eben diese Gesetze zur Sozialgesetzgebung irgendwie verabschiedet hat und aus Papier gedruckt hat, ist der Spezialdiskurs, der dann im Fernsehen, in der Talkshow, wenn der Hartz-IV-Empfänger da sitzt und berichtet, ich bekomme nur 57 Euro die Woche oder so, zu so einem Interdiskurs dann übersetzt wird. Das wäre sozusagen keine Übersetzung. Das Gesetz wird
ja nicht übersetzt.
Nicht übersetzt in der Form, aber
genau.
Kann man das
nicht. Nee, und das da würde ich halt. Weil, also sowas wie Peter Zwegert oder so, ja, der übersetzt ja nicht sozusagen Sozialrecht in verständliches Recht oder Vulgärökonomie in Haushaltsökonomie. Sondern im Grunde genommen ist das, was diese Sendung ja macht, wiederum so eine Applikationsvorgabe herzustellen, zu sagen, ne, hier Normalismus, da wäre es dann wieder, irgendwo zu sagen, also sieh bloß zu, dass du nicht an die Ränder kommst, ne, also dass dir dann irgendwie deine Schulden entgleiten oder so. Da wird ja nichts übersetzt. Da geht es ja wirklich, also das ist ein gutes Beispiel, um zu sagen, da werden Applikationsvorgaben hergestellt. Und so Normalvorstellungen oder sowas. Und ja. da, dieses biografische Modell von Reentry und sowas, das sind ja alles. Wird ja dann ein paar Exzess sozusagen ausformuliert, aber da wird ja kein Wissen übersetzt. Da würde ich halt viel eher sagen, ich glaube, wo mir das dann einleuchtet, ist, wenn ich sage, diese ganzen Home Improvement, verschöner dein Heim, mach dein Leben besser, erzieh deine Kinder, also so ein Segment von Sendungen, das im Moment gerade sehr angesagt ist, wo es ja eigentlich immer darum geht, was ist privates Leben? Also was sind so die Konstituenten? Kindererziehung, Heim, Ökonomie, Kochen, Liebeskonflikte bewältigen oder sowas. Diese Gesamtsumme, das würde ich so als Interdiskurs bezeichnen und mich fragen, welcher Spezialdiskurs wird dann übersetzt? Gibt es sowas wie ein spezialdiskursives Wissen über das Private oder die Kontur des bürgerlichen Subjekts oder so? Ich glaube, die Abstraktion, also ne, wenn man es größer macht, dann klappt das Modell. Aber halt nicht, wenn ich sage, was wird bei Peter Zwegert übersetzt. Also wäre meine Vorstellung.
Ja, weil Sie gesagt hat, man müsste sozusagen den Interdiskurs dann im Detail untersuchen. Deswegen dachte ich, kann man so ein Detail nehmen, wie von mir aus der Hartz-IV-Empfänger in der Talkshow. Das ist das Detail, wo man dann sieht, wie der Interdiskurs sozusagen funktioniert. Wie sowas Abstraktes, wie ein Gesetz dann über die Medien vermittelt in so einen Diskurs dann auch eben von Selbst- und Fremdführung, Normalisierung, wie verhalte ich mich richtig, ist das noch normal und so, sondern direkt übersetzt wird. Ob das sozusagen nicht das ist, was an dem Interdiskurs passiert, wenn man es vielleicht im Detail anguckt, dass er genau die Schnittstelle bildet eben zu diesen gouvernementalen Strategien von Selbst- und Fremdführung.
Also ich würde das ja, ich glaube, ich würde die Begriffe anders verwenden. Und zwar, also der Diskurs und auch der Interdiskurs ist ja nichts, was ich vorliegen habe, es ist ja kein Gegenstand, also es ist ja nicht das, was ich lese, sondern es sind die Regeln, die in den Aussagen, also die Regelmäßigkeit der Aussagen bildet dann sowas wie einen Diskurs und es geht quer zu Themen oder kann quer zu Themen etc. gehen. Deswegen wäre ich vorsichtig, sozusagen diese Begriffe dann einfach also auch so klein zu kriegen, weil letztendlich, glaube ich, ist der Interdiskurs ist erstmal ein wabender Raum. Also so, das ist nicht wirklich was Greifbares. Ich kann dann bestimmen, okay, es gibt Elemente, also das, was Link dann ja auch macht mit dem, zum Beispiel Fairness, wie das von einem Spezialdiskurs dann irgendwie in andere rübergeht und so. Und dann kann ich sagen, okay, das meandert da drin, dann muss das ein Teil vom Interdiskurs sein. Aber das ist ein anderer Weg, als zu sagen, ich gucke mir jetzt Hartz IV an und weil es im Fernsehen ist, muss es ein Interdiskurs sein. Und weil ich, also wie gesagt, weil dann habe ich noch nichts an Regelmäßigkeit, dann habe ich erstmal nur ein Thema. Ein Thema, was medial aufgearbeitet ist. Und ich glaube, das, was dann diesen Interdiskurs ausmacht, das kriege ich nur raus, oder auch was ein Spezialdiskurs ausmacht, das kriege ich nur raus, wenn ich diese, also in meinem Verständnis, wenn ich diese Regelmäßigkeiten mir angucke und diese Regeln erfasse. Und ob das jetzt an einem Thema ist oder ob das viele Themen sind, die mich dazu führen, dann diese Regeln, also oder eine Regelmäßigkeit zu entdecken, das ist, kann ich vorher gar nicht sagen. Also das ist ja auch mal die Schwierigkeit. Ich weiß bei der Diskursanalyse immer vorher nicht, was denn eigentlich der Diskurs ist. Ich kann sagen, das ist die Debatte oder das ist das also das ist der Ort, an dem das geführt wird, etc. Und deswegen wäre ich mit diesen Begriffen, also da finde ich die auch tatsächlich ein bisschen, also dieses Spezial- und Interdiskurs, ich würde mal sagen, die haben das, die Gefahr, bergen für mich die Gefahr, dass sie sehr einfach dann in Spezialdiskurs sind dann die Wissenschaften oder die Fachleute.
Oder das Recht zum Beispiel.
Genau, und dann sind da irgendwie, dann der Interdiskurs ist halt das, was dann die Allgemeinheit denkt, also, oder hört oder wie auch immer. Und das, also da, ich glaube, so würde ich sie nicht auffassen. Also ich würde schon denken, das sind Orte nochmal und so weiter, aber Diskurse bleiben und auch bei Link bleiben, also das, was ein Diskurs definiert, ist die regelmäßig, also die Regelhaftigkeit der Aussage.
Ja, in dem Sinne hätte ich jetzt gedacht, dass eben das Recht ein Spezialdiskurs ist, es ist genau geregelt, wie dort Aussagen getroffen werden können, sozusagen bis ins Verfahren hinein, bis in Formulierungen hinein, die dann sozusagen begrenzt, geregelt sind, in ihrer Reichweite geregelt sind, in ihrer Art, wie sie zu dem Diskurs dazugehören. Sozusagen das Recht, hätte ich jetzt gedacht, so ein Idealbeispiel für einen Spezialdiskurs. Vielleicht ist das auch eine falsche Vorstellung. Oder wenn man an die Wissenschaft denkt oder so, ist es vielleicht falsch, aber sozusagen die Einzelwissenschaften sind Spezialdiskurse in der Art, wie sie sozusagen geregelt sind. Ob man noch im Feld der Biologie spricht oder ob man schon Esoteriker ist, wenn man von Photosynthese spricht oder so, wo Licht in Energie umgewandelt studiert. So, dass das sozusagen den Spezialdiskurs wäre, dass eigentlich die Spezialdiskurse viel klarer und viel erkennbarer geregelt sind als eben dann andere Diskurse und das ihre Spezialität ausmacht. Sondern nicht über Themen wie Hartz IV, aber eben über sowas wie Recht. Bin ich auf dem Holzweg?
Nee, Gott, ich kann ja nicht sagen, wo die Holzwege sind. Also, außerdem bin ich nicht link. Aber ich würde sagen, also ich habe damit Schwierigkeiten, die Begriffe so zu verwenden. Und das ist auch das, wo ich mit Link Schwierigkeiten habe. Also so sehr ich das sozusagen ein sinniges Modell finde und ein sehr hilfreiches Modell, finde ich genau diese, also diesen Kurzschluss, also der für mich in meinem Verständnis ein Kurzschluss ist, nämlich dann Diskurs mit einem Bereich, mit einem Feld gleichzusetzen, Der liegt da so drin, der legt sich so nahe und da beißen sich zwei Sachen, wo ich finde, ich würde es anders begreifen, aber und wie gesagt, ich finde seinen Diskursbegriff, also wenn er Diskurs definiert, dann ist das ganz klar die Regelhaftigkeit und das ist was anderes als es ist festgelegt, dass irgendwie, Gesetzestexte nur je zwei Sätze im Absatz haben dürfen oder was. Also das ist ja gerade nicht gemeint. Sondern wirklich meinetwegen, ich kann das vielleicht nochmal an einem Beispiel machen, also als ich diesen Ossi Wessi mir angeguckt habe, da ist als eine Regelmäßigkeit rausgekommen, dass Wessis immer dann Wessis sind, wenn sie in Ostdeutschland sind oder in ostdeutschen Territorien, also es kann auch die Stasi sein oder die ost-westdeutsche Grenze oder so, aber immer in Kontakt mit etwas, was Ostdeutsch oder Ostdeutschland ist. Und Ossis sind immer Ossis. Also egal, wo sie sind, das ist, also das eine ist für mich dann ein Herkunftsdiskurs und das andere ist ein Eigenschaftsdiskurs. So, also das sind für mich, und das ist eine Regelmäßigkeit, das bestimmt niemand, dass das so ist, sondern wenn ich mir diese Texte durchlese, oder ich habe sie mir dann durchgelesen und irgendwann gemerkt, okay, da gibt es eine Systematik drin, da gibt es eine Regelmäßigkeit drin. Das ist fast durchgehend ist das so, das Einzige, was wirklich durchgehend ist. Da hängt sich dann noch dran, dass die Wessis die Individuellen sind, weil das sind einzelne Personen meistens. Außer sie werden von Ostdeutschen benannt, dann sind es nämlich auch die Wessis, aber als Abgrenzung. Und oder als Sprache des Volkes, was dann ja auch nochmal... Und die Ossis sind halt meistens eine Masse. Also so. Aber das heftet sich ja unmittelbar an diese zwei Diskurstypen dran, würde ich sagen. Und das finde ich ist was, also das sind andere Regelmäßigkeiten als jetzt dieses, ich sag mal, ja, die Regeln der Juristerei, also so. Ich glaube, das ist ein bisschen.
Ja, und der dann auch einen Spezialdiskurs, also Ost-West.
Ich würde da gar nicht von Spezialdiskursen reden. Also in dem Fall gar nicht.
Also ich habe mir jetzt gerade vorher noch vorgestellt, dass Naturwissenschaft zum Beispiel eben nicht determiniert ist durch diesen Spezialdiskurs, weil das, was uns die Naturwissenschaft als Erkenntnis verkauft, ist ja Ergebnis der Fragestellung, die Naturwissenschaften hat, und das ist ja massiv determiniert durch sein Weltbild. Also was ich, es gab ja diese Ergebnisse, Homosexualität ist heilbar. Da ist doch so offensichtlich, dass Naturwissenschaft außerhalb eines Spezialdiskurses funktioniert. Und das ist sowohl in der Wirkung als auch in der Ausgangspunkt, das ist alles außerhalb von Wissenschaft gewesen. Also diese Grenzziehung funktioniert für mich nicht. Und da gibt es wahrscheinlich viele Beispiele, Juristerei ist ähnlich. Ein Richter mit einem CDU-Parteibuch fällt andere Urteile als einer mit einem SPD-Parteibuch. Da müssen wir uns nichts vormachen. Also natürlich in Grenzen, aber wenn man jetzt sagt, man hat das als Spezialdiskurs und man koppelt das ab von Resten, ist man vielleicht ein bisschen... Ja, also ich finde, das ist schwierig. Ja. So habe ich es jetzt auch verstanden. Fasst das, oder?
Also wäre zumindest ein Element auch, ja. Aber... Also was ich da auf jeden Fall wichtig daran finde, ist dieser Punkt, dass, also wenn ich mir Wissenschaft angucke, dann ist die mitnichten sozusagen losgelöst von dem, was dann Interdiskurs gesehen, also das geht ja direkt, also genau solche Punkte, das ist ja unmittelbar wiederum verknüpft. Und deswegen muss in meinem, also auch in dem Verständnis, weil, also Link hat ja auch diese Pfeile dann, also es geht ja auf jeden Fall wieder zurück vom Interdiskurs in den Spezialdiskurs und so. Und wenn ich das ernst nehme, dann muss der Spezialdiskurs was anderes sein als die Wissenschaft, also als meinetwegen die Biologie oder so. Weil sonst würde diese Doppel-, also diese Hin- und Herbewegung ja nicht wirklich Sinn machen.
Also mein Verdacht bei diesem Modell, aber es ist auch nur ein Verdacht, ist, dass ich diesen Interdiskurs halt eigentlich am besten verstehe, wenn ich ihn mir selber mit Common Sense übersetze. Mhm. Ja? Also das, was auch bei Clifford Geertz oder sowas auch, dass das so natürlich ist, dieses, das muss so sein, das ist immer so gewesen. Wenn sich sowas so anfühlt, dann ist es ein Interdiskurs. Und ich glaube, worauf dieses Modell ja abzieht, ist zu sagen, wie wird etwas Hochkomplexes, Spezialisiertes, aber Trabiertes, also diskursiv-historisch Hergestelltes, zu sowas Elementarem. Dass ich das sozusagen als Norm oder als Applikationsvorgabe internalisieren kann. Und das ist natürlich ein Unterschied, ja, ob irgendwie die Straßenverkehrsordnung 47 Unterparagraphen zum Parken in Parkverbotszonen hat oder ob ich sage, Eigentum verpflichtet, ja. Ja, also so, wo ich sage, das kommt an, das habe ich verstanden oder Eigentum, überhaupt der Begriff Eigentum, meins ist meins. Ja, und wo ich dann eben sehe, angesichts irgendwelcher Copyright-Debatten, dass ich mit meinem Elementardiskurs total ins Schleudern komme, weil ich zwar einen super stabilen Eigentumsbegriff habe, aber die Musikindustrie klauen möchte, wie nichts Gutes. Ne? Und das wäre eben das, wo ja dann auch Brüche auftauchen, wo man dann eben sieht, wie diese Übersetzungen funktionieren und wie wenig stabil sie letztlich sind. Und dann ist es aber eben, glaube ich, wirklich eben nicht zu sagen, das Recht, sondern sowas wie dann in Rechtsphilosophie oder Ethik, Moralethik oder sowas zu sagen, was ist in diesem Gesamtkorpus des Rechts so weit runtergebrochen, dass es bei mir ankommt und wo sagt dann eben tatsächlich der Spezialdiskurs einer Rechtswissenschaft, einer Ethik, einer keine Ahnung was, zu sagen, ja, aber da muss man eben differenzieren. Ne? Eigentum ist nicht gleich Eigentum oder natürlich muss man hier feinsinnig zwischen dem Eigentum des einen und dem Eigentum des Kollektivs unterscheiden oder irgendwie sowas. Das, dann klappt das für mich, dieses Modell. Dann erkenne ich auch, wo der Charme da drin liegt. Weil wir da nämlich eben sofort wieder über sowas wie Normen reden und zu fragen, woher kommt denn nun diese Anleitung zur Selbstregierung? Wonach richte ich mich denn aus? Woran adjustiere ich mich? Das kommt ja nicht von ungefähr, sondern das ist ja wieder ein selbstproduziertes System, in dem ich eben in diesen Diskursen ja auch selber mitwirke oder zumindest in dieses Netzwerk verwoben bin und ja auch teilweise selber an der Übersetzung arbeite.
Da wären wir dann vielleicht sogar bei dieser Fragestellung, die wir auch formuliert haben. Das waren ja drei Punkte, diese Normalisierung oder wann kommt die Norm, das war sozusagen einer von den drei.
Genau.
Ich denke auch die Frage, also ich überlege mir im Blick auf die Frage, wie lässt sich diese normalisierende Funktion zusammenbringen mit der Pluralität von Aussagen in Medien oder jetzt auch in Massenmedien. Auch das vor dem Problem mitsteht, dass ja es eine Norm zur Differenz gibt, die sich zum Beispiel darin äußert, dass abweichende Biografien, von mir aus jetzt in diesem Gender-Diskurs, sehr viel starke Präsenz bekommen haben. Also homosexuelle, transsexuelle, lesbische Lebensgemeinschaften, Gender-Switching und sowas, was eigentlich eher ein Spezialistendiskurs war, jetzt in den Talkshows angekommen ist und nicht nur diese Funktion hat, diesen Normalitätsbereich zu stabilisieren und zu rekonstituieren, sondern ja auch dazu führt, dass real mehr Differenzen entstehen. Das stelle ich mir vor, das ist eines dieser Probleme mit dieser stabilisierenden Funktion, dass es eben so eine Norm zur Differenz auch gibt, die mit der Art, wie Subjekte konstituiert sind, bei uns zu tun hat.
Das hatte ich auch in der Ausführung, also ich habe sozusagen noch eine ausführlichere Version, die dann irgendwie in meine Diss rein soll. Und da habe ich das auch verbunden mit diesem, also es gibt ja diese Nachrichten, also was ist eine Nachricht? Da gibt es ja diese Prinzipien, da gibt es noch so eine Nachrichtentheorie.
Nachrichtentheorie, oder?
Ja, genau. Und da kommt ja, also da sind ja verschiedene Punkte, aber da ist auf jeden Fall sozusagen, dass eine Nachricht muss sensationell sein. Sie muss, also was ja genau dieses, sie muss different sein zu dem, was irgendwie eh schon alles gewusst wird. Sie muss auffallen, sie muss anders sein. Das würde da ja eigentlich sich wieder anschließen.
Nee, und da würde ich halt sozusagen ganz vehement widersprechen.
Wieso?
Also weil ich da sozusagen auf einer medientheoretischen Schiene unterwegs bin, zwar sozusagen ihre Hardcore-Variante dann sehr Baudrillard daherkommt, aber im Kern sozusagen ganz interessant argumentiert, Lorenz Engel, das A-Medium, der eben sagt, also klar, eigentlich, wir konzipieren irgendwie sowas, dass es in der Welt Vorkommnisse gibt, das Medium macht daraus Ereignisse und wählt aber sozusagen nur diese Vorkommnisse aus, die eben die Differenz herstellen können, ja, indem sie etwas Spezielles, ein Surplus oder sowas mitbringen. Und Engel sagt aber, das hat sich innerhalb der Medien genau auf der Basis solcher diskursiven Effekte zu einem gewissen Maße verselbstständigt, insofern das Medium seine Ereignisse selber herstellt. Das fällt mir sozusagen schwer, wenn ich eine Nachrichtensendung gucke, also vor allem Tagesschau, wo man schon sehr intuitiv dazu tendiert, auch nach dem Vorkommnis natürlich zu fragen. Aber genau bei sozusagen dem Auftauchen irgendwelcher Transidentitäten in Talkshows würde ich sagen, nein. Da geht es genau um die Herstellung von medienspezifischen Ereignissen, die sozusagen überhaupt keine Vorkommnishaftigkeit haben. Da geht es eben nicht um irgendwelche Diskurse, die tatsächlich stattfinden oder Auseinandersetzungen über Geschlechtsdebatten oder sowas, sondern da gibt es eine Eigenproduktivität eines Aussagediskurses, der in dem Moment die Talkshow ist. Und den muss man sozusagen analysieren. Auf der Basis muss man das anschauen. Und dann wird es erst sekundär sowas wieder wie so eine Frage von Normen und Aushandlungen, Applikationen oder sonst irgendwas. Aber das hat, also da cuttet sich sozusagen da hebt sich das Medium sozusagen aus der Welt ab. Und da aber eben, und das ist mir deswegen so wichtig, weil ich jetzt sagen würde, es ist so ein geringer Teil in den Medien eigentlich Nachricht im harten Sinne und ein so großer Teil im Medium Ereignis im besten Sinne, ja, dass Nachrichtentheorie fast schon so ein Sonderfall von Medium ist.
Das leuchtet mir nicht so ganz ein, weil die, also gerade sowas wie Talkshows oder vielleicht auch sowas wie selbstproduzierte Ereignisse wie Deutschland sucht das Supermodel, Deutschland sucht den Superstar, die ja einen unglaublichen normativen Effekt haben und in der Sendung selbst sozusagen auch schon diesen Kampf zwischen Selbstbestimmung und Fremdbestimmung thematisieren und inszenieren. Und wenn sie sozusagen ein Nullmedium wären, weil sie innerhalb einer Medienblase selbst produziert sind, die keinen Kontakt zur Außenwelt hat, wieso dann diese unglaubliche normative Ausstrahlung davon?
Mir kommt es eher so vor, als würde der Aspekt der Unterhaltung oder der Sensation da eigentlich vorherrschen und dieser normative Charakter oder informative eher so vorgestellt oberflächlich ist, dass wir eher damit amüsiert werden unter dem Vorwand der Information.
Das ist klar. Also ich glaube halt, dass auch genau das der Punkt ist, sozusagen dieses, was so unter diesem sehr profanen Schlagwort von Infotainment abgehandelt wird. Also gerade sowas wie Deutschland oder Heidi Klums Next Topmodel oder sowas ist ein super Beispiel, weil natürlich würde ich nie abstreiten, dass es sozusagen ein Ereignis gibt, das irgendwie heißt, junge Frauen werden mit einem merkwürdigen Schönheitsideal konfrontiert und machen das zum Berufsbild oder irgendwie so, also wie auch immer man die Problemlage umreißen will. Aber ich würde halt sagen, das Interessante an der Show ist weniger darüber nachzudenken, gibt es sozusagen so einen direkten Konnex zwischen Körperideal, Weiblichkeitsvorstellungen, ökonomischen Gedanken von Körperausbeutung zu Berufszwecken oder sowas, als eben zu sagen, primär funktioniert diese Show auf der Basis von Ereignishaftigkeit. Und die ersten Referenzen, die ich eigentlich angucken würde, ist sowas wie Casting. Also eben zu sagen, die Querachse heißt, ich muss das mit Deutschland sucht den Superstar, Popband, bla 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 bla, bis hin zu Deutschland sucht den Bundeskanzler vergleichen. Und erst dann, sozusagen, wenn ich das als mediales Ereignis geklärt habe, was ist der Unterhaltungsaspekt daran, was ist sozusagen die Pleasure, die ich dabei erreichen kann, dann erst kann ich sozusagen wieder zurückstoßen auf die Frage, was hat das ganz konkret mit, in dem Fall dann mit einem Körperbild oder sowas zu tun. Das ist, glaube ich, mein Insistieren dabei. Weil ich diesen Rückstoß zu sagen, ich habe hier ein diskursives Vorkommnis, das nennt sich Supermodel-Casting und stoße dann so direkt durch, ah ja klar, gesellschaftlicher Diskurs, irgendwie Körperbild oder sowas. Das finde ich halt zu schlicht. Jetzt habe ich nicht aufgepasst, wer sich alles gemeldet hat.
Da hinten.
Ja. mich nochmal. Also zurück nochmal zu diesem Nachrichtending. Mhm. Ich finde das ja ganz interessant, dass auch da so es diskursive Effekte gibt in so in der Form. Gibt es ein Busunglück, sind es immer gleich 10 nacheinander. Das geht über 3 Monate. Mhm. Ne? Und dann kommt das nächste. Und das führt dann teilweise auch so weit, naja gut, beißt ein Hund ein Kind tot, dann passiert das plötzlich in der ganzen Republik. Und zwar so lange, bis sogar Gesetze geändert werden. Also das hat also tatsächlich sogar richtig Rückschlageffekte eben auf das tatsächliche Leben. Das geht wieder in die Politik rein. Und naja, ich meine, die arbeiten ja auf diesem Feld auch miteinander, benutzen sich ja auch irgendwie gegeneinander. Und ich meine, ich glaube, dass auch diese Effekte, wo das sich gegenseitig benutzen, vielleicht auch ein bisschen in ihrem Erkenntnisinteresse auch bei diesen Sachen hier liegt. Hatte ich so ein bisschen den Eindruck, dass das da so ein bisschen da reingeht. Und also meine Frage ist, ob man da vielleicht einfach auch mal ein bisschen woanders gucken kann, vielleicht auch bei der Systemtheorie so manch irgendwie, weil der hat da ja ganz interessante Ansätze, zu sagen, okay, wie beeinflusst sich das gegenseitig? Also der gibt da Ideen vor. Ich weiß nicht, da reicht mein Wissen über die Diskursanalyse wiederum nicht aus, zu sagen, okay, wie funktioniert das miteinander? Oder ist das da schon vielleicht sogar eh schon integriert?
Ja, ich würde sagen, genau dein Beispiel, das bestätigt ja hier dieses Konzept der Selbstführung und Fremdführung. Ja, also die Medien haben so einen gewissen freien Rahmen, in dem sie auch sich beschweren können über irgendwelche rechtlichen Sachen. Das machen sie eben mit der Hundesache, dass da irgendwie ein Gesetz noch geändert werden muss. Im Großen und Ganzen ist es halt eine Änderung, eine rechtliche Änderung im Rahmen der Herrschaft. Also die wird dadurch nicht angetastet, der große Rahmen. Es werden einzelne Dinge geändert. Also ja, das ist ja hier erwähnt auch. Ich denke, es passt da genau rein. Das ist eine gute Bestätigung für das Konzept.
Ja, ich will auch mal versuchen, das mit den losgelösten Medienereignissen zu hinterfragen, gerade weil das mit dem Casting kam. Also die Medien suchen sich ja ganz gezielt die Leute raus. Wer Deutschland sucht einen Superstar, da war auch irgendwann mal ganz gezielt ein Hartz-IV-Empfänger dabei. Mhm. Also die werden dann ja präsentiert, den Zuschauern. Und da kommt genau diese Google-Mentalität zum Wirken, nämlich die wissen, die Plattenindustrie braucht einen Superstar, weiß aber nicht welchen. Also sie kann es einfach nicht mehr einfach vorsetzen, deswegen macht sie so eine Show, dann sucht sie sich Leute aus, sucht gezielt wiederum, bestimmt wiederum, wer keine Chance hat von Anfang an, der quasi als so abweichend definiert wird, der oder so normal definiert wird, dass er nicht teilnehmen darf. Mhm. Da wirken wieder die Medien, dann geht es wieder ans Publikum ein bisschen und es ist so ein Hin und Her, da merkt man das schon, dass dieses ja genau, also für mich ist es ja sehr offensichtlich, dass das eben, dass es nicht so, also nicht losgelöst ist aus irgendwelchen Diskursen, man kann es auch nicht loslösen von irgendwelchen Gender-Diskursen, wenn die Leute sehen ja dann die Leute da vorne mit der normativen Strahlung. Gleichzeitig sind die Medien auch nicht völlig, nicht die völlige Machtfülle, da irgendwie jemand aufzubauen für heute Morgen.
Also ganz kurz nur, ich glaube, das ist halt genau der Punkt, den ich spannend finde und wo ich halt eigentlich dagegen halten würde. Weil ich weiß, dass da ein gewisser Charme drin liegt, im Grunde genommen, Deutschland sucht den Superstar so rum zu interpretieren und zu sagen, okay, ich habe ja im Grunde genommen hier so eine Applikationsvorgabe für so ein neoliberales Erfolgsmodell, wie das alles glücklich schmiedest und du musst es nur wollen, dann wirst du Superstar und du kriegst auch die Belohnung. Das ist ja da, dagegen würde ich mich auch gar nicht sozusagen als Vorkommnis, sozusagen als direkte Abbildung verweigern wollen. Ich glaube aber, dass das eigentlich mir in der Analyse und vor allem in der Diskursanalyse ein bisschen zu kurz greift. Weil ich es eigentlich interessanter finde, zu fragen, was wird mir jetzt sozusagen als Subjekt da verkauft? Wird mir sozusagen die Aufforderung verkauft, mich jetzt gefälligst auch mal zum Superstar zu machen? Also mein Leben als permanentes Casting zu inszenieren? Oder ist da nicht auch eigentlich ein Narrativ drin oder eben so eine diskursive Erzählung zu sagen, es gibt doch ein Scheitern, Schuster bleibt bei deinen Leisten. Also so habe ich das Modell mal genannt. Zu sagen, dass diese Inszenierung von Deutschland so ein Superstar ja auch ganz oft auf Scheitern rauslaufen. Ich habe ganze Menge vollkommen schräge Gestalten, die bis zum Schluss noch immer irgendwie vorführen dürfen, wie schlimm sie sind oder wie wenig sie können. Also wo man eben das Scheitern sieht. Es gibt keinen zweiten. Dieses Modell zielt ganz klar darauf ab. Es gibt nur einen und der Rest ist zur Bedeutungslosigkeit verdammt. Und das Tolle daran ist ja, selbst der gewinnt, ist kein Superstar. Und das wissen alle. Und das wissen vor allem wir. Wir wissen, dass das Pfeifen sind, dass die, wenn sie Glück haben, 2 Sommerhits haben, aber dass die meisten von diesen Casting-Bands einfach nie irgendetwas auf die Beine kriegen werden. Das heißt, das Spiel geht nach dem Gewinn ja eigentlich erst richtig los, zu sagen, schaffen die es oder schaffen die es nicht. Die meisten schaffen es nicht. Und das ist doch die Aufforderung zu sagen, stay at home. Ja? Also dieses klassische Kenn-deine-Grenzen-Modell. Und das kann man dann eben nicht festmachen, indem man sagt, ich analysiere jetzt nur Deutschland sucht den Superstar, sondern im Grunde genommen, glaube ich, muss man das sozusagen in der Bandbreite sehen. Also wie gesagt, ich würde mich auch nie dagegen verwehren, diese erste Analyse durchzuführen. Aber ich glaube, produktiver im Sinne der Diskursanalyse ist natürlich auch nach diesen, ich sag mal, Narrativen zu suchen, die vielleicht etwas erst in ihrer sozusagen Wiederholung, ja, deutlicher werden, wenn man sich all diese Erfolgsmodellgeschichten der Medien anschaut. Aber ich habe dich abgedrückt, Müller.
Ich wollte es nur noch mal unterstützen, das Argument leuchtet mir sehr ein, dass sozusagen diesen Konnex zu den realen Fernsehrezipienten dann doch gibt, die irgendwie adressiert werden, vielleicht nicht über so eine Appellstruktur, die jetzt so einfach funktioniert, wie du sollst auch ein Superstar werden, streng dich mal an und sei dein eigener Ich-Unternehmer, aber es werden ja eben zum Beispiel durch diese Casting-Strategien schon also ganz strategisch von den Fernsehsendern diese Identifikationsfiguren gesucht für das Fernsehpublikum. Dann sind der Hartz-IV-Empfänger auch dabei, um irgendwie diese Möglichkeit von Subjektivierungsanschlüssen zu geben für eine bestimmte Zielgruppe, die erwartet wird, dass sie das guckt. Mhm. Oder für eine andere Zielgruppe, die erwartet wird, dass sie jemanden sehen möchte, der fremd ist. Also, aber nach solchen Strategien wird das schon ausgesucht. Mhm.
Was ich nicht ganz verstehe, ist, warum. Also ich finde deine Frage, also dein Blick schon spannend, auch letztendlich spannender, weil er weiterführt. Also er führt über das, sag mal, Offensichtliche hinaus. Aber nichtsdestotrotz glaube ich, dass all diese, also auch das ein, also auch das mediale Produzieren von Ereignissen funktioniert trotzdem auf dieser Norm zur Differenz. Also ich glaube, das widerspricht sich gar nicht. Deswegen verstehe ich sozusagen
nicht ganz. Ich will das jetzt auch nicht stärker machen. Als ist. Ich würde ja sozusagen immer beide Wege auch für richtig halten und den einen gibt es ja auch nicht ohne den anderen. Sozusagen die Vehemenz kommt nur daraus zu sagen, dass ich über die Jahre hinweg einfach müde geworden bin, diese Fallanalyse, nenne ich jetzt mal böse, zu lesen. Irgendwo zu sagen, ich habe hier etwas, was passiert im Fernsehen und ich mache jetzt diskursanalytisch direkt den Rückschlag sozusagen, da werden Applikationsvorgaben geschaffen. Meistens ist das dann immer böse, böse, böse und dann ist immer auch das Normative mit drin, weil es ja etwas Populäres ist, ist es so schlicht und deswegen artikuliert sich da gleich alles Normative im Leben. Also sehr holzschnittartig. Da unterschätzt man Medien. Das ist, glaube ich, also einerseits unterschätzt man das Spaßkonzept der Medien. Der Spaß ist hintergründiger, ist vielschichtiger. Und zum Zweiten unterschätzt man aber eben auch die Kraft der Medien, die eben gar nicht so sehr im einzelnen Format liegt, sondern eben in der Durchgängigkeit der Artikulation von bestimmten Artikulationen und Wissensformationen. Ja? Weil ich glaube, wenn man übersieht, dass Deutschland sucht den Superstar in einer unglaublichen Bandbreite von irgendwie als Casting-Konzept bezeichnbaren Artikulationen steht, dann kriegt man das nicht in den Griff. Genauso wenig, wie man eben sagen kann, also auf der Suche nach dem, also für unseren Beispiel, auf der Suche nach dem Spezialdiskurs des Strategischen, kann ich natürlich nicht nur Computerspiele und Spiele angucken. Ich kann mich auch nicht ausschließlich nur mit Militärstrategen unterhalten. Ich muss eben auch mit Ökonomen reden und ich muss sozusagen die Bandbreite des Begriffs überhaupt im Auge haben. Und ich würde bei dem Begriff halt sagen, die Bandbreite ist so breit, dass wir das einfach nicht schaffen werden. Ja, weil das so dominant ist und weil da, glaube ich, eben auch eine ganze Menge Unartikulierbares drinsteckt oder Unsagbares. Aber Scheitern als Chance. Aber das daher rührt das so ein bisschen, weil ich sozusagen diese so ein bisschen müde bin, diese Fallanalysen zu lesen, die dann halt im Grunde genommen auch in der Medienwissenschaft immer so ein Rückschritt sind. So. Das ist halt Textinterpretation irgendwie. Aufgepimpte Hermeneutik so. Ne? Also dafür muss man dann nicht so ein Rieseninstrumentarium wie Diskursanalyse davor schieben, um am Ende dann doch zu sagen, dass Dieter Bohlen halt einfach kein netter Mensch ist und dass das Erfolgsmodell von Deutschland sucht den Superstar irgendwie neoliberal ist oder so. Das geht einfacher.
Also da wäre ich ja eher an vielen Punkten vorsichtig. Das ist ja ein bisschen das, was ich auch schon, also was ich vorhin ein bisschen gesagt habe, dass vieles sich Diskursanalyse nennt, wo ich denke, eigentlich, also weil es halt so hip ist.
Ja.
Es ist so hip, Diskursanalyse zu machen und alles ist Diskurs. Und ich würde aber denken, viele Studien oder das, was ich auch so gelesen habe, davon sind viele oder einige Studien arbeiten ganz dezidiert überhaupt nicht mit diskursanalytischem Werkzeug. Also ich habe mal einen, das war so eine graue Publikation gelesen, die hat Diskursanalyse bla bla bla, eine Inhaltsanalyse von den und den Zeitungen oder was weiß ich was. Also so. Und das ist für, also wo ich denken würde, an viel, also es macht die Diskursanalyse ja auch nur bei bestimmten Fragestellungen Sinn. Und da finde ich, wird sehr viel reingepumpt, also so, wo ich denke, ich glaube, vieles davon ist auch nicht Diskursanalyse, nicht weil ich jetzt das richten möchte, was ist Diskursanalyse und was nicht, aber da ist einfach die Fragestellung eigentlich gar nicht eine diskursanalytische. Und das ist halt, also ich würde sagen, eine diskursanalytische Fragestellung kann nie stellen, also die Frage nach dem Was stellen zum Beispiel. Mhm. Sondern sie muss die Frage nach dem Wie stellen. Also wie funktioniert etwas? Und nicht, was sind die Themen oder was wird da transportiert oder also so.
Ja.
Wenn wir noch Zeit haben, ich habe würde ich gerne noch mal die große Frage ansprechen, jetzt wie sich Medien im Sinne jetzt eben auch von Apparat und Technik vielleicht diskursanalytisch einordnen lassen. Also sind die Diskurse nur das, was dann eben dann doch in den Medien zirkuliert, als geprinteter Text, als gesprochener Text? Oder ist sozusagen die Technik selbst oder die Druckerpresse oder so, da auch noch in dieser Reichweite oder eben im Computer ist dann das Textverarbeitungsprogramm, mit dem der Text erstellt worden ist oder der Nachrichtenticker, über den der Diskurs dann rumgetickt wird. Ist das sozusagen noch greifbar oder ist sozusagen eigentlich dann die Diskursanalyse doch eine Inhaltsanalyse, weil sie Medien sozusagen außerhalb ihrer Inhalte gar nicht thematisieren kann?
Aber im Grunde guckt sie sich Inhalte gar nicht an, würde ich dagegen halten. Also es geht auch kein Diskurs über den Ticker. Also es gehen
Aussagen,
also erst in erster Linie gehen Äußerungen über den Ticker. Es gehen noch nicht mal Aussagen über den Ticker, es gehen Äußerungen über den Ticker. Und was dann davon der, also was dann ein Diskurs ist, also da würde ich halt echt, also von mir, also ich würde da halt sehr stark trennen, weil ich glaube sonst, sonst wird es halt tatsächlich zu dieser Inhaltsanalyse. Also weil ich dann nämlich nach den Inhalten suche. Und das ist, also da würde ich sagen, da habe ich bessere Methoden als die Diskursanalyse. Weil die ja doch sehr unhandhabbar ist und irgendwie. Ich glaube, nur dann spannend wird, wenn man eine andere Frage hat. Und wenn man die Frage hat, was denn jetzt der Inhalt ist, dann sollte man eine Inhaltsanalyse machen. Also, oder was denn der Gegenstand ist, über den da verhandelt wird oder wie auch immer. Und, also ich finde die Inhaltsanalyse jetzt überhaupt keine schlechte Methode, aber
dennoch ist natürlich die Frage, auf die sozusagen der Joscha abzielt, zumindest für Medienwissenschaftler dann eben eine sehr wichtige, weil das eben innerhalb der Medienwissenschaft eine sehr harsch geführte Debatte eben einfach ist, zu sagen, gibt es sozusagen, können sich Diskurse in Apparaten materialisieren? So versuche ich das jetzt mal neutral auszudrücken.
Foucault sagt ja.
Und welchen Anteil haben die Apparate an der Produktion und Form dieser diskursiven Äußerung?
Klar, und jetzt ist aber halt natürlich die Frage, wie dezidiert dekliniere ich diesen Gedanken aus? Also ist sozusagen die Existenz eines materiellen Mediums eigentlich da auch schon genug? Oder begebe ich mich eben in Hardware-Frickeleien und analysiere Platinen und suche sozusagen spezifische Diskursfragmente in Lötspuren oder so? Das war jetzt nicht mehr neutral ausgedrückt.
Na, aber ich denke, das kann man doch auch nur am konkreten Gegenstand entscheiden, oder? Also ob es mir noch was bringt, nach Lötspuren zu suchen oder also ob ich darin Hoffnung habe, eine interessante Antwort zu finden und ob ich meine, es erübrigt sich. Und also wenn ich mir Foucault angucke, also dann ist es ganz klar, also natürlich gerinnt das in Institutionen und in Architektur etc. Und zwar ganz massiv. Das heißt, also von da aus, also als wieder nicht Medienwissenschaftlerin, würde ich sagen, aber natürlich sind die anzugucken, weil die ja auch, die formen ja auch, in, also die machen, die setzen ja auch Grenzen etc. und bestimmen in bestimmter Art und Weise. Also insofern, ja.
Ja, und jetzt für die, zum Beispiel für die Untersuchungen jetzt von Nachrichtentexten, ja. Sozusagen, weil für den Nachrichtentext spielt ja das Medium erstmal gar keine Rolle, könnte ich sagen. Also den Nachrichtentext, den kann ich eben auf dem Blatt Papier ausdrucken oder auf dem Ticker angucken. Wenn es nur um den Text geht, ist sozusagen nicht mal seine Art der Verbreitung mehr relevant für die Diskurse. Und so spitze ich das nochmal ein bisschen zu.
Würde mir passen, würde ich sagen.
Naja, aber also ich meine, ich glaube, Instanzen und Institutionen, die das gerinnt, müsste man schon bedenken. Also eben so, du hast selber gesagt, dpa oder sowas, ist mir klar, also eine Presseagentur, noch dazu eine staatliche Presseagentur wäre natürlich durchaus, glaube ich, so in Anschlag zu nehmen. Die Frage ist halt, das wäre jetzt in meinem Einwand, wie weit treibe ich, muss ich jetzt im Verlagshäuser oder das Verlagswesen, also begreife ich das jetzt als materielle oder als immaterielle Struktur? Mhm. Ich glaube, gerade bei sowas wie Verlagswesen ist es mir wesentlich wohler, da über was Immaterielles zu reden, als jetzt über irgendwelche ökonomischen Diagramme, wo ich mir angucke, wo Bertelsmann über die Finger drin hat oder so.
Also ich finde es halt, also ich glaube, mir wäre das, also wenn ich jetzt meine Promotion nehme, ich werde mit Sicherheit nicht irgendwie jetzt diese ganze Struktur von Nachrichtenproduktion mit aufgreifen. Also das geht weit über das, was mich interessiert, hinaus. Und letztendlich ist mir es auch, also jetzt mal unter uns gesagt, es ist mir völlig wurscht, wie die das produzieren, weil das, was mich interessiert, ist, was dann hinterher dort steht und was zirkuliert. Die Aussagen, die zirkulieren, das ist das, was mich interessiert. Und ob die nur irgendwie in Zeitnot oder mit wahnsinnig viel Zeit oder in einem abgeschotteten Raum oder irgendwie über, also es ist mir, eigentlich ist es uninteressant für meine Fragestellung. Wenn ich mir hingegen aber tatsächlich also Medien wirklich selber angucke, also Zeitung angucke etc., dann würde ich denken, ja, da muss ich sowas mit berücksichtigen. Auf jeden Fall. Aber ich würde nicht sagen, ich muss es in jedem Fall, wenn ich mit Zeitungsartikeln arbeite und die als Korpus zugrunde lege, muss ich nicht wissen, wie sämtliche, also wie Zeitung denn an und für sich en Detail funktioniert. Aber anders, oder ein anderes Beispiel, wo ich denke, das ist, also da muss man halt schon nochmal genauer überlegen, an welchem Punkt lässt man es raus und an welchem Punkt lässt man es nicht raus. Also ich benutze ja, also zum Beispiel für diese Ossi-Wessi-Debatte habe ich die Zeit als digitales, also die digital vorhandenes Archiv benutzt. Dazu muss man halt einfach bestimmte Sachen wissen. Also das ist A, nicht identisch mit der Printausgabe, B, verändert sich die Art und Weise des Archivierens komplett über die Zeit. Also das existiert seit, ich glaube, 96. Das hat inzwischen, also die ganze Redaktion hat sich verändert. Das ist ein riesengroßes Teil inzwischen geworden. Die Wichtigkeit, der Eigenproduktionsanteil ist komplett anders, die Gewichtung von den Rubriken ist anders etc. Und das spielt natürlich eine Rolle irgendwie. Und das nicht zu berücksichtigen kann, dass, also der Link hat mir mal erzählt, die haben eine Studie gemacht über die Taz, die halt die einzige Zeitung ist, die seit, also vor 89 digital zugänglich ist. Also seit 86 und die haben auch, also die Taz analysiert, die CD-ROMs, die halt tatsächlich die Printausgaben sind, so zumindest nicht mal an, und dann haben die irgendwo einen ganz spannenden Bruch entdeckt, also so, wo klar war, so da diskursanalytisch, da ist ein Bruch, da hat sich was verändert, und dann hat sich letztendlich herausgestellt, dass der Grund für dieser Bruch ein anderes Archivierungssystem war, also sozusagen genau in dem Zeitpunkt haben die anders angefangen, ihre Sachen da zu archivieren. Das muss ich natürlich wissen, weil ansonsten, also habe ich da plötzlich Ergebnisse, die vielleicht, also die eigentlich keine sind, wobei ich würde sagen, das ist wahnsinniges Glück, dass die das noch rausgekriegt haben. In den meisten Fällen wird man sowas nie erfahren.
der Zeitung und der Leserbrief, der da sicherlich auch mit reingehört in die Betrachtung der Macht.
Das ist ja auch ein Freund. Das ist die einzige Rubrik, die ich nicht analysiere, genau deswegen, weil nämlich die Leser und Leserinnen da wieder reinkommen. Und das, also da würde ich sagen, dann muss ich tatsächlich, also dann mache ich was anderes. Also das ist so eine andere Kategorie, das kann ich nicht einfach in einen Schwupp damit reinnehmen.
Ja, okay. Weil da hätte ich dann jetzt wieder auf diese Technikgeschichte abgehoben und gesagt, macht das einen Unterschied, ob da ein redaktionell kontrollierter Leserbrief drinsteht. Oder ob das einfach das Knöpfchen ist am Ende des Spiegel-Online-Artikels, wo ich Kommentarschreiben machen kann. Aber das dann auch nur da unten irgendwo auftaucht für diejenigen, die da reingehen wollen. Also im Prinzip so ein eigenes Ding da vielleicht sogar nur bilden oder irgendwie so. Aber das ist dann vielleicht also einfach ein Ding hin gemünzt, zu fragen, was für einen Unterschied kann eine Technik machen, irgendwie auf dem Diskurs. Dann würde ich ja sagen, okay, wenn eine Technik einen Diskurs irgendwie ändert, dann ist das ja wichtig.
Aber ich würde ja auch fast denken, also wie gesagt, das ist ja nicht mein Feld, aber also diese Art zu fragen, von, also mir ist das noch zu wenig diskursanalytisch oder diskurstheoretisch, also dieses, also ich, oder andersrum, mir würde gerade, also wenn ich mir Foucault an, also angucke und gucke, wie er Architektur als Diskurs oder diskursiv bestimmt oder wie auch immer analysiert, dann finde ich das ein sehr spannendes und sehr ja, eine sehr interessante Beschreibung, was er da macht. Wenn ich mir aber jetzt angucke, ich soll, also dass ich, also ich selber jetzt ja auch gesagt habe, naja, die Art des Archivierens unterscheidet sich, dann finde ich das banal und hat nichts Diskursanalytisches. Also das ist für mich irgendwie, das ist, liegt auf einer ganz anderen Ebene, das ist irgendwie, ja, das ist Grundlagen
Handwerk
einer Wissenschaft. Aber das hat, das ist nicht, also das wäre jetzt nicht die Frage, wie kann ich denn Medien oder wie kann ich in eine Diskursanalyse mit einbegreifen, dass Medien als Institution oder dass dieses in Material geronnene eben da auch mitwirkt. Da würde ich sagen, brauche ich einen anderen Blick. Welcher das ist, weiß ich nicht. Weil, also da würde ich auch sagen, okay, das ist nicht mein Thema. Aber das wäre was anderes für mich.
Also ja, da würde ich jetzt sagen, mein medientheoretischer Zugriff jetzt auf Diskurs schon deutlich davon unterscheiden. Weil ich das, ich würde ja vorstellen, da kann ich auch sozusagen Germanist bleiben, wenn ich jetzt die Medien betrachte und analysiere einzelne Textsorten, die sich irgendwie freistellen lassen. Das ist zwar so angenehm vom Aspekt des Korpus her, aber aus einer medientheoretischen Perspektive ist eben diese Frage, wie die Diskurse dann irgendwie an der Technik dranhängen oder in die Technik zurückwirken oder damit bestimmt sind oder so, dann immer doch auch eine zentrale Frage, um die man nicht rumkommen kann. Und gerade jetzt bei diesen Computerspielen zum Beispiel, das ist schön, das ist ein Korpus, der verbietet es einem sogar. Mhm. Weil sagen, ohne diese dahinterstehende Technik funktioniert diese sagen, Performativität nicht und damit auch sagen, der ganze Modus dieser Aussagenproduktion, der da in diesen Spielen funktioniert, nicht. Und da gibt es einen bestimmten performativen Aspekt, der damit würde ich sagen, dazugehört, wie da Diskurse zirkulieren oder abgerufen werden können. Und das lässt sich irgendwie nicht wirklich freistellen von dem Rest davon. Und dann ist natürlich die Frage, wie kann man das sozusagen dann noch diskurstheoretisch modellieren oder wo muss man dann eben wiederum doch stärker auf Gouvernementalitätstheorie oder auf Begriffe von Dispositiven oder so dann zurückgreifen. Und das ist dann gar nicht, also das ist medientheoretisch, glaube ich, für die Anwendung der Diskursanalyse eben so eine ganz spannende Sache, gerade eben auch im Hinblick auf jetzt so was Performatives, was bei neueren elektronischen Medien immer mit dazugehört. Wenn man jetzt zum Beispiel den Chat untersucht oder einen Blog untersucht, diesen Chat zu untersuchen, indem man hinterher den Text ausdruckt, wird einem nicht verraten, was da wirklich sozusagen passiert ist oder was auch wirklich für Äußerungen getroffen worden sind. Da gehört sozusagen auch Timing zum Beispiel mit dazu oder Spezialsachen, die durch die Medien geprägt sind.
Ich wollte nur also das so zusammenbringen, vielleicht ein bisschen über den Begriff der Architektur, weil nicht umsonst gibt es einfach für Software auch den Begriff irgendwie eine Spielarchitektur oder so. Ne? Also da ist man auch recht schnell wieder dabei,
Weil da ja sowas Ähnliches plötzlich auch entsteht in so einem Spiel, was sich irgendwie auch darstellt wie so ein Gebäude. Ne, es gibt eben, also auch die ganzen Begrifflichkeiten finden sich da. Es gibt Zugänge, es gibt Durchgänge, es gibt auch Wege, die man geht, ne, unterschiedliche. Es gibt Entscheidungen, die man fällen muss, wie auch immer, je nach Spielsorte. Nur, also das hat schon irgendwie so ein bisschen was von, ne, so einem Gebäude, das man betritt, wenn man in so ein Spiel reingeht.
Cool, also ich meine, das wäre ja auch das, was wir hier auch schon mal diskutiert haben, halt einfach die Frage, inwieweit eben Zeichenproduktion innerhalb von Medien natürlich auch immer genau in diesem Zwischenspiel von manifest werden und fluide werden, also sozusagen speichern und auslesen, natürlich sozusagen als Strukturmodelle gedacht werden. Insofern Architektur, ja, eine Seite, andere Seite ist aber eben auch sozusagen der komplett flüchtige Diskurs, also im Wechselspiel. Und da ist natürlich die materielle Seite natürlich fachspezifisch eben sehr, sehr interessant, wenngleich man mit einer gewissen Schwierigkeit des Zugriffs behaftet, sagen wir mal so. Gut, mit Blick auf die Uhr, ich denke, alle scharren mit den Hufen. Wir bedanken uns ganz herzlich für dein Hiersein und deine Kompetenz, die du hier eingespiegelt hast. Okay, herzlichen Dank für Ihr Sein. Super.